Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute wieder mit dem nächsten Gast, mit einem ganz speziellen Namen, wie ich finde. Herzlich willkommen, Moritz von Kickdown. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, moin Pascal. Moin. Freut mich auch. Ganz spezieller Name, Moritz. Wir haben ja gerade schon mal kurz darüber gesprochen, bevor die
Ich
Aufnahme
meinte Kickdown
lief.
Übrigens.
Ach so. Herrlich. Ja, also Moritz, spezieller Name, Kickdown auch, sehr spezieller Name.
Beides speziell.
Freut mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein kann und bin gespannt,
mich auch.
Wie das Gespräch ablaufen wird und was wir so schnacken werden.
Ja, definitiv. Du, Kickdown, ich glaube, darunter kann man sich ein bisschen was vorstellen. Zumindest wahrscheinlich einige Männer auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich eher so, die dort die Runde macht, aber bestimmt auch definitiv Frauen. Das wollen wir jetzt nicht hier thematisieren. Aber erzähl doch mal, was ist Kickdown, was macht ihr mit Kickdown und wie lange gibt es euch schon?
Genau, also Kickdown verbinden wahrscheinlich viele irgendwie mit dem Auto. Wenn man einen Kickdown macht, also Vollgas gibt bei einem Automatik-Auto und halt durchbeschleunigt. Und das ist auch genau die Parallele zu unserem Unternehmen. Also der Name kommt nicht so ganz aus dem Nirgendwo. Und ja. Kickdown ist eine neuartige Auktionsplattform, wo wir Young- und Oldtimer online versteigern. Und vielleicht ist da jetzt der Kickdown bei einem Oldtimer ja gar nicht so, man macht ja wahrscheinlich eher jetzt keinen Kickdown bei einem Oldtimer. meistens sind sie ja auch gar nicht Automatik, sondern auch für Hand geschaltet, wo das eben quasi nicht geht. Aber wir haben gesagt, wir brauchen vielleicht irgendwie einen Begriff, der in der Autoszene bekannt ist, wo man was mit verbinden kann, der international auch funktioniert, das war ganz wichtig. Und dann sind wir auch so irgendwie auf den Namen gekommen. Und wir sind eine Auktionsplattform, die vor allem ein Problem beseitigt, was sonst immer auf Marktplätzen bestand, nämlich schlechte Qualität, weil du immer alles inserieren kannst, was du willst. Das geht ja bei Kleinanzeigen oder bei Mobile, was so die einschlägigen Portale sind. Ganz einfach, du stellst ein Foto hoch und schreibst eine Zeile Text und schon ist dein Inserat online. Du siehst das dann oder ich sehe das dann und denk mir, ja, tolles Auto, könnte irgendwie in meine Suche passen, aber eigentlich weiß ich nichts über das Auto. Und da haben wir uns gefragt, geht das nicht anders? Geht das nicht besser? Und ja. Dann haben wir Kickdown ins Leben gerufen und bei uns ist es eben so, dass alle Fahrzeuge vorher von uns geprüft werden. Wir haben Experten mit an Bord, die prüfen bestimmte Merkmale. Da muss ich jetzt gar nicht so krass im Detail, glaube ich, drauf eingehen, aber es geht halt erstmal um die Details vom Fahrzeug an sich und dann geht es vor allem darum, liegen Gutachten vor, haben wir eventuell Videos, haben wir aussagekräftige Fotos etc. pp., was den Kauf, den potenziellen Kauf, aber dann eben auch den Verkauf um einiges vereinfacht. Und wir kriegen etliche Fahrzeuge eingereicht und du schreibst quasi eine Mail, sagst, hi Moritz, ich habe einen Porsche 911 von 1975. Und dann sagen wir, ja, wir gucken uns das mal an mit den Eckdaten, die wir haben. Passt in unser Schema, passt in unsere Kundengruppe, können wir mit aufnehmen. Und dann entweder hast du genügend Fotos und hast schon alles oder wenn das nicht der Fall ist, weil das auch ganz oft ein Problem ist, wie fotografiere ich so ein Auto überhaupt? Und was ist wichtig? Bei einem Neuwagen muss man nicht jede Felge fotografieren. Und das ist gar kein Thema. Bei einem älteren Fahrzeug eventuell schon. Und entweder schickst du uns dann die Fotos noch rüber oder wir schicken einen Fotografen und so zeigen wir dann eigentlich jedes Fahrzeug mit 150 bis 200 Fotos und Videos und Gutachten und allem, was man sich eigentlich so wünscht, dass man fast keine Fragen mehr hat. Und das führt dann dazu, dass du eben theoretisch ein Auto blind kaufen kannst. Und das war am Anfang auch so die Hypothese, kann man ein Auto blind kaufen, wenn die Qualität stimmt? Und das war quasi das, was wir überprüfen mussten. Und wir haben in recht kurzer Zeit das dann auch bestätigen können, dass wenn die Qualität stimmt, Nutzer aus Deutschland, aber auch mittlerweile aus ganz Europa bereit sind, Fahrzeuge komplett blind zu kaufen, nur auf Grundlage der Beschreibung. Und was vielleicht auch noch wichtig ist bei uns, ist, wir haben keine Direkt-Nachrichtenfunktion, sondern wir haben eine Kommentarfunktion. Und in dieser Kommentarfunktion können alle Leute öffentlich Kommentare abgeben, Das kann sein, hey, super schönes Auto hatte ich früher auch. Kann aber auch sein, aus der Beschreibung wird doch nicht ganz klar, ob das Auto, weiß ich nicht, 100% nachlackierungsfrei ist. Ist dies der Fall? Und dann kann der Verkäufer direkt antworten. Das hat auch einen immensen Vorteil. Der Verkäufer muss diese Frage, wenn sie mehrere Male aufkommt, einmal beantworten und hat halt gar keinen Stress. Es ist alles super übersichtlich gestaltet. Und ja, das ist Kickdown in ganz kurzer Form. Damit heben wir uns im Moment im Markt, glaube ich, doch sichtbar und spürbar ab. Und ja.
Ja, sehr schön. Auktionshäuser sind was Altes, Schönes in meinen Augen. Und das einfach mal zu digitalisieren und online zu machen, ist auch immer was Spezielles. Du hast ja jetzt gesagt, wie das Ganze funktioniert. Und eine Auktion ist ja meistens eigentlich so, man bietet drauf, so ähnlich ja eigentlich wie bei eBay. Und das höchste Gebot gewinnt am Ende des Tages. Aber es gibt ja auch Live-Auktionen. Und das habe ich dich beim ersten Gespräch nicht gefragt, aber es ist mir jetzt einfach mal eingefallen. Plant ihr vielleicht auch, weil bei euch ist es ja jetzt noch nicht so, man geht einfach drauf, man bietet einfach was und am Ende ist natürlich auch so der Höchstbietende gewinnt. Ist es bei euch auch geplant, dass das quasi mit einer Live-Auktion vor Ort stattfinden kann, auch online? Vor allen Dingen jetzt zu Zeiten von Corona, was ich persönlich ziemlich geil finde, weil ich kenne es aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel VGAs, also Spielen von Nintendo von 1995, sage ich jetzt einfach mal, da wird das gängig einfach so durchgerattert. Ist natürlich bei einem Auto ein bisschen was anderes, aber ich glaube, das hätte nochmal einen anderen, ja, Faktor.
Voll. Also du meinst quasi, dass man die Auktionen sind ja sowieso alle schon immer live, aber du meinst quasi,
Genau.
dass man das Auto sieht irgendwie per Videostream oder so,
Genau,
dass
dass
es
daraus
dann
so ein
wirklich
Videostream gemacht wird. Genau.
live auktioniert wird.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall geplant, und wird auch vielleicht mal gemacht. Das einzige Problem, und das hast du eigentlich gerade schon ganz gut selber analysiert, bei Nintendo-Spielen oder so ist natürlich der logistische Aufwand minimal. Da könnte ich jetzt einfach theoretisch hier in meinem Wohnzimmer sitzen und sagen, wir haben 100 Kunden, schick das doch alles zu uns hin, wir übernehmen die Versandkosten, dann stelle ich eine Kamera auf und habe irgendwie eine Whitebox und präsentiere die Games und dann mache ich das. Mit Autos wird es halt ein bisschen schwierig. Stell dir vor, wir haben 100 Kunden und wir würden sagen, ja, hier kommen, wir übernehmen die Logistik und mieten eine Halle und da wird das verauktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall, aber eigentlich nur in einer größeren Masse, die planbar ist. Ich sage jetzt mal, wenn jemand eine Sammlung auflöst und sagt, hier Kickdown, wir haben 45 Fahrzeuge, die würden wir gerne verauktionieren über eure Live-Auktion, vielleicht auch mit Livestream. Wir haben vielleicht sogar eine Location. Wo man das machen könnte, dann würden wir sagen, ja, das kann man auf jeden Fall machen. Alter, hier schwimmt gerade eine Wespe rum.
Oha, einfach bei dir
Ja,
zu
das ist auch.
Hause.
Okay, ich glaube, sie ist weg. Ich
Du
mache mal
bist in
kurz mein Fenster
Sicherheit.
auf.
Ja,
Immer
mach mal das
funny,
Fenster auf.
schön, wenn so ein Live-Podcast gemacht wird. Da sieht man auch, dass es ungeschnitten ist und authentisch, wenn nebenher noch die Wespe rausgejagt werden muss.
Aber sie hat
So,
überlebt.
ich glaube, sie hat überlebt, die wird jetzt da gleich rausfliegen. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Genau,
Ja,
Live-Auktion. Das lohnt sich ab,
Live-Auktion.
genau, das lohnt sich ab einem gewissen, ab einer gewissen Größe vielleicht von einer Fahrzeugsammlung, wo man dann alles auf einmal
Ja, dachte ich mir schon. Ja, du
organisieren
musst auch vor
kann.
Ort haben. Du, ne,
Genau.
du.
So, man könnte vielleicht, ohne da jetzt zu sehr aufs Product einzugehen, man könnte natürlich in naher Zukunft sagen, man bietet den Kunden, den Verkäufern an, dass wir irgendeinen Service benutzen, Twitch, YouTube, wie auch immer. Und wenn die Auktion ausläuft, dass man dann irgendwie 15 Minuten vorher die Möglichkeit hat, als Verkäufer dem Stream quasi als Host zu joinen und das Auto nochmal persönlich zeigen kann. Aber das wäre dann natürlich immer sehr individuell, je nachdem, ob der Verkäufer oder die Verkäuferin darauf Bock hat. Weil man muss sich vorstellen, viele aus dieser Szene, aus der Oldtimer-Szene, sind jetzt halt nicht so wie wir Digital Natives und können alles easy peasy bedienen. Deshalb bieten wir ja auch diesen rundum sorglos Service an, dass wir sagen, wir schicken einen Fotografen, wenn sie nicht die Möglichkeiten haben. Wir schreiben das Inserat für sie, dass es immer professionell ist, immer einen Standard erfüllt, damit der Kunde am Ende so wenig Aufwand wie möglich hat. Und was vielleicht auch noch hervorzuheben ist, ist, dass wir komplett kostenlos sind. Vielleicht gehen wir da auch später nochmal drauf ein, was die ganze Erstellung des Inserats angeht. Das heißt, von der Anfrage bis jetzt auch gerade noch im Fotoservice ist alles komplett kostenlos. Und nur im Erfolgsfalle, wenn der Mindestpreis in der Auktion erreicht wird, dann kriegen wir eine Provision, mit der wir uns dann am Ende finanzieren. Das heißt aber auch, wenn das Auto nicht verkauft wird, hast du als Kunde 0,0 Risiko. Und das ist vor allem auch für gewerbliche Anbieter ein Riesenvorteil, denn die größeren Portale nehmen unfassbar viel Geld, weil sie fast einen Monopolstatus haben und sagen, wenn ihr uns nicht benutzt, dann habt ihr halt eigentlich gar keinen Marktplatz und gar keine Werbefläche. Also machen wir die Preise, wie wir lustig sind. Ja. Und da haben wir natürlich auch einen Riesenvorteil mit, dass wir halt sagen, ihr zahlt uns nur im Erfolgsfall und manche brechen die Provision mit ein, aber viele sagen tatsächlich auch, wenn ich damit keinen Stress habe, ich muss keine Fotos machen, ich muss kein Inserat schreiben, ich muss eigentlich nur einmal ein nettes Telefonat mit einem unserer Mitarbeiter führen und am Ende wird alles gemacht, bin ich auch bereit dafür, am Ende 500, 1000 oder vielleicht auch 2000 Euro zu zahlen, weil der Verkauf absehbar ist zwischen 7 und 14 Tagen und wenn ich dann verkauft habe, dann kriege ich mein Geld, ich weiß, ich kriege einen Kunden und muss mich am Ende nicht mehr drum kümmern, was mit dem Auto passiert. Und Standzeiten sind halt auch für Händler immer teuer, kostet immer viel Geld. Das heißt, je kürzer ein Auto steht, desto höher ist natürlich auch am Ende die Marge. Und wenn ein Auto ein halbes Jahr steht, ist meistens die Marge wieder fast null. Ja. Und das ist natürlich bei uns auch durch diesen zeitlich absehbaren Verkauf einfach vorteilhafter.
Genau, ich habe mir auch schon die ganze Zeit eigentlich gedacht, dass es natürlich nur Sinn macht, wenn du selber vor Ort bist, beziehungsweise du das bei mehreren Autos machst oder du hast so ein Ding, was so richtig krass raussticht, dann macht das vielleicht auch nochmal Sinn. Ihr highlightet ja auch auf eurer Seite gewisse Autos auch nochmal extra, für die wäre das dann vielleicht relevant. Da habe ich nämlich gesehen, gibt es so einen richtig geilen Mercedes. Ja. Ist auf jeden Fall ein schicker Oldtimer, den ihr dort gerade im Angebot habt. Also gerne einfach mal vorbeischauen. Aber ich würde sagen, wir kommen mal ein bisschen dazu, über ein bisschen Wachstum zu sprechen. Denn vielleicht gibst du einmal kurz den Leuten den Überblick, so wann ihr gestartet seid und wie viele Auktionen so vielleicht im Monat so über eure Plattform so in der Regel laufen. Mhm. Klar, variiert immer, ne? Aber du weißt, was ich meine, Durchschnitt einfach.
Ja, also so genaue Durchschnittszahlen kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, aber das so ungefähr kriege ich das auf jeden Fall hin.
Ja, circa reicht.
Ja, ja, voll. Also wir sind Cold Launch mäßig gestartet letztes Jahr im August 2020. Mhm. Warum Cold Launch? Vielleicht dazu ganz kurz. Wir haben gesagt, erstmal haben wir so analysiert, was gibt es im Moment so für andere Plattformen, die richtig erfolgreich sind, gerade so im Oldtimer-Bereich. Und da gibt es so eine Seite, ohne jetzt den Namen explizit zu nennen, die man in der Szene gut kennt und die ist so ein Krampf und das Design ist so super schlecht und das ist echt, ja, so eigentlich sieht das aus wie so eine Webseite, die so in den 2000ern geschrieben wurde. Und dann haben wir gesagt, okay, die sind so erfolgreich in diesem Oldtimer-Markt. Eigentlich können wir auch genau so online gehen, ohne eine richtig fancy Webseite, ohne alles so richtig nice zu präsentieren. Und das hat natürlich den ganz großen Vorteil gehabt, dass wir einfach online gehen konnten und einfach direkt gucken konnten, was passiert. Kriegen wir überhaupt irgendwie Traffic? Kommen überhaupt Leute auf uns zu? Und klar, im Voraus hat man natürlich schon auch planerisch recht viel gemacht und hat halt geschaut, wo kann man sich schon im Voraus irgendwie ein bisschen promoten, ein bisschen Werbung machen und sagen, wir gehen demnächst online. Aber wir haben jetzt nicht so gemacht wie irgendwie, weiß ich nicht, Gorillas oder so, die gesagt haben, am ersten sonst was gehen wir online und dann explodieren die halt sofort. Sondern wir sind einfach online gegangen und haben mal geschaut, was da passiert. Das war letztes Jahr im
Ja.
August. Am 14. August war dann auch unsere erste Auktion oder waren unsere ersten Auktionen. Und wir haben es dann tatsächlich auch geschafft, am 14. August direkt das erste Auto zu verkaufen. Das war jetzt
Ja,
vielleicht
geiler Erfolg.
für die Hörer ein bisschen uninteressant, was es war. Ein Messerschmitt-Kabinenroller ist mega selten und kennen wahrscheinlich eher so unsere Eltern oder Großeltern, aber jetzt wir vielleicht nicht so oder auch die Hörer. Aber genau, war auf jeden Fall ein mega Erfolg und hat uns auch krass gezeigt, dass Design und ja, ein perfektes Produkt gar nicht der Schlüssel zum Erfolg sein muss, sondern eigentlich ist es manchmal vielleicht auch nur der Mut zu sagen, das ist unser Produkt, das kann unser Produkt auch noch werden, vielleicht in Zukunft. Und natürlich muss man es verbessern. Aber wenn man halt das perfekte Produkt meint zu haben, dann online geht und dann vielleicht User-Feedback kommt, wo man ja am Ende irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen hat und das dann wieder umsetzen muss, kann manchmal dazu führen, dass du halt extrem viel doppelte Arbeit hast. Und genau, dann sind wir im August online gegangen, erst Auto verkauft, September, Oktober, November lief dann auch noch, dass wir auch Sales gemacht haben. Wir haben probiert, uns natürlich dann weiter zu promoten. Das lief über Facebook, über Instagram, über eBay Kleinanzeigen, über andere Marktplätze. Also ganz, ganz viele bestehende Plattformen haben wir probiert zu nutzen, um auch erstmal uns einen Überblick zu verschaffen, welche Kanäle gibt es überhaupt, welche Kanäle bringen Sales, welche Kanäle bringen vielleicht eher nur so Brand Awareness. Und da muss man sich einfach am Anfang ausprobieren. Da gibt es auch keine Go-to-Strategy, glaube ich. Das ist für jedes Produkt unterschiedlich. Und
Definitiv.
gerade in diesem Oldtimer-Bereich, da haben wir auch neulich schon drüber gesprochen, als wir das erste Mal gesprochen haben, da sind halt teilweise auch andere Medien viel relevanter, nämlich zum Beispiel Print. Und Print ist etwas, was wir ganz lange gar nicht auf dem Schirm hatten, aus zwei Gründen. Einmal, weil wir alle ziemlich digital unterwegs sind und ja, da auch wieder gar nicht an Print gedacht haben. Da waren wir einfach so ein bisschen naiv. Und der zweite Grund ist, dass Print natürlich auch immer extrem teuer ist und gar nicht agil und dynamisch. Also wenn du was druckst, dann ist das halt fest. Und wenn du was postest, dann kannst du den Post verändern, kannst am nächsten Tag was posten, kannst kommentieren, wie auch immer. In der Zeitung steht das und dann kannst du auch erstmal nicht mehr löschen. Und ist demnach auch viel schwieriger zu planen, weil man einfach gucken muss, was schreibt man in Printanzeigen rein, was langfristig auch funktionieren kann. Naja, und dann kam irgendwie der Dezember, das Wetter wurde immer schlechter und komischerweise war der Dezember dann richtig gut. Und wir haben den ersten Monat richtig Sales gemacht und haben uns stetig vergrößert. Und das hat sich auch im Januar und im Februar ist weiter fortgegangen und hat sich fortgeführt. Und da haben wir dann gemerkt, dass vor allem Facebook ein riesiger Kanal für uns ist, weil klingt immer lustig, ist aber so, irgendwie landen jetzt halt so die Late Adopter für Facebook, aka 45 Jahre plus, kommen da irgendwie an und belagern Facebook über alles. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, die Leute haben alle eher wenig zu tun. Und unsere Zielgruppe sind auch viele Leute, die selbstständig sind oder vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten, die auch einfach Zeit haben, man muss es so sagen. Und die hängen dann halt bei Facebook ab. Und da haben wir gemerkt, dass Facebook ein riesen Markt ist. Und haben uns dann auch da weiter drauf fokussiert und haben aber auch immer parallel noch andere Marktplätze konkret bespielt, also eBay Kleinanzeigen zum Beispiel oder andere Oldtimer-Marktplätze.
Also ich habe einen guten Mix gefunden für euch,
Genau.
den ihr so ausprobiert habt, ne?
Genau, aber was vielleicht auch für deine Hörer und Hörerinnen interessant ist, ist, diesen Mix zu finden, ist immer ein super schwieriger Prozess und wir sind auch immer noch nicht, jetzt nach über einem halben Jahr, würde ich ganz klar sagen, wir sind immer noch nicht da angekommen, dass wir sagen, wir haben unseren Mix gefunden. Denn dafür ist es noch zu, dafür ist noch zu wenig Zeit vergangen und die Performance schwankt noch zu sehr. Ich sage nicht, dass die Performance schlecht ist, aber die Performance ist noch nicht so, dass wir sagen, wir haben ein exponentielles Wachstum mit dem und dem Marketingmix. Sondern wir sind immer noch in der Findungsphase, was für uns am besten passt. Und ich glaube, das ist für ganz viele Unternehmen ganz wichtig. Probiert Sachen aus, denkt natürlich drüber nach, geht jetzt nicht einfach auf Facebook und sagt, jo, hier, ich habe jetzt gerade mal 1.000 Euro verdient, die kloppe ich jetzt einfach in Facebook raus, sondern lest natürlich auch, wie funktioniert Facebook-Marketing, was gibt es für unterschiedliche Dinge bei Facebook-Marketing, ist vielleicht Instagram besser, ist vielleicht doch auch Pinterest besser oder ist vielleicht irgendein Magazin das Beste für uns. Und da muss man einfach sich so peu à peu, Stück für Stück rantasten, um sich auszuprobieren, vielleicht erstmal mit 50 Euro oder mit 100 Euro an eine Sache rangehen, wo man vielleicht auch Erfahrungswerte von anderen Unternehmen bekommen hat, die gesagt haben, hey, unser Geschäftsmodell ist ähnlich, bei uns hat damals das und das gut geklappt. Also ich glaube, der Austausch zu anderen, zum Beispiel bei uns jetzt Plattformen, die auch vielleicht einen ganz anderen Geschäftszweig haben, aber vom Business Model her ähnlich sind, ist total wichtig. Mhm. Und das hat mir oder unserem ganzen Team auch immer extrem geholfen. Einfach arbeitet mit Erfahrungen, arbeitet mit Leuten, die das alles schon gemacht haben, dann macht man selber den Fehler vielleicht nicht. Und der Austausch ist super wichtig, Netzwerken ist super wichtig. Und meistens ist die Bereitschaft, anderer zu helfen oder einfach Erfahrungsberichte zu geben, so viel höher, als man denkt, und man kann sich am Ende total viel Zeit sparen. Also das wäre so ein Tipp, den ich irgendwie mitgeben kann, was ich ganz schnell gelernt habe.
Ja, spannend. Das sind tatsächlich auch sehr, sehr gute Tipps. Ich finde es spannend auch zu sehen, wie ihr das quasi kombiniert habt. Also wir sagen auch immer, das Wichtigste für dich ist am Anfang eigentlich diesen einen Kanal zu finden. Weil den wird es definitiv geben und das wird bei jedem anders sein, aber das heißt nicht, dass der Kanal nicht wechseln kann, zum Beispiel. Also nur weil er jetzt Facebook bei euch ist, heißt es das nicht, dass er in 2 Jahren oder 3, 4 Monaten, 5 Monaten nicht vielleicht, keine Ahnung, Snapchat sein kann.
Voll.
Was nicht vorstellbar wäre für euch, aber ich will nur darauf hinweisen, dass es das am Ende des Tages ist und dass sich das wechseln kann, aber wichtig ist immer, finde erstmal diesen einen Kanal, weil das, was danach folgt, ist, wenn du diesen einen Kanal ja gefunden hast, dass du dich auch nur auf diesem Kanal erstmal aufhältst, weil was sollst du auf einmal mit den anderen Kanälen? Das macht ja keinen Sinn. Dass du dann sagst, wenn du Facebook für dich identifiziert hast und sagst, das funktioniert für Kickdown, warum sollst du jetzt auf einmal hergehen und neben Facebook auch noch krass Pinterest machen?
Ja, das ist auch genau das Ding, was, glaube ich, viele am Anfang auch gerade falsch machen. Man probiert sich immer mega breit aufzustellen und alles Mögliche zu machen. Und das ist teilweise nicht nur bei der Produktpalette so, sondern auch beim Marketing. Also ne, es gibt ja auch Leute, die gründen irgendwas und sagen, ja, wir haben, weiß ich nicht, wir launchen einen Rucksack und zusätzlich zum Rucksack machen wir auch noch dies, das und das und das und das. Und dann hast du irgendwie 10 Produkte, die 10 verschiedene Zielgruppen ansprechen. Und am Ende machst du dann auch noch auf 30 verschiedenen Plattformen Marketing und du findest gar keinen Fokus. Und ich glaube, das ist auch so ein Stichwort. Also dieses Wort Fokus fällt bei uns im Team täglich mehrmals, weil wir immer wieder total selbstkritisch probieren zu reflektieren, zu hinterfragen, wo ist gerade der Fokus? Welchen Fokus sollten wir setzen und wo sollen wir auf gar keinen Fall einen Fokus drauf setzen? Und da knüpfe ich jetzt an das an, was du gerade gesagt hast. Wenn wir jetzt zum Beispiel, und das nochmal, um das vorwegzunehmen, wir wissen immer noch nicht, ob Facebook unser einer Kanal ist. Wir merken aber, dass Facebook ein wichtiger Kanal ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, Facebook ist ein wichtiger Kanal und Instagram, was wir relativ schnell gemerkt haben, eher nicht so, dann lohnt es sich nicht, Instagram-Marketing zu machen für das gleiche Geld, wie wir auch Facebook-Marketing machen, wenn Facebook signifikant besser performt. Dann macht das rational einfach keinen Sinn. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, wenn man jetzt, das ist natürlich alles auch immer auf Grundlage von irgendwelchem Tracking, was man implementieren sollte, ob das jetzt Analytics ist oder ob das der Facebook-Pixel ist, den man dann in Analytics auslesen kann, wie auch immer. Aber wenn man da statistische Daten hat, die einem validieren können, dass ein Kanal besser oder ein anderer Kanal schlechter performt, dann sollte man sich auf, immer auf den konzentrieren, der natürlich besser performt und nicht dann noch sagen, ja, ich nehme jetzt den schlechteren und probiere den besser zu machen, weil das ergibt keinen Sinn.
Ja, es ergibt halt wirklich keinen Sinn.
Das kann man irgendwann später machen, aber gerade so in der frühen Phase geht es darum, so schnell wie möglich einen guten Hauptkanal zu finden.
Ja, definitiv. Und bei euch war es ja aber auch so, ihr habt ja quasi Zweierseiten eigentlich, so gesehen, ne? Also klar, die eine Seite übertrifft die andere bei weitem, weil ihr braucht natürlich Leute, die den Oldtimer verkaufen wollen. Mhm. Aber auf der anderen Seite müsst ihr den Leuten ja auch die Leute liefern, die einen kaufen wollen, weil sonst würdet ihr auch kein Geld verdienen, was du eben auch erzählt. Vielleicht Käufer bzw. Besitzer von Oldtimern zu bekommen in der Zahl ist vielleicht nicht so hoch wie Interessierte an einem Oldtimer. Also zum Beispiel brauchst du, keine Ahnung, 100 Leute, die einen Oldtimer verkaufen wollen, die machen das dann bei dir. Dafür brauchst du vielleicht nicht so viel Aufwand wie zum Beispiel, werden nicht 100 Leute direkt auch die Oldtimer direkt alle kaufen. Es wird ja einen signifikanten Unterschied dort geben. Und klar, den Oldtimern, die dem Oldtimer Besitz haben, konnte man am Anfang sehr klar machen durch euren USP. Ihr habt kein Risiko, wenn ihr das hier hochladet und wir sorgen dafür, dass verkauft wird und wir schneiden dann mit, aber sonst vorher nicht. Aber wie habt ihr denn die andere Seite dann quasi bespielt? Wie habt ihr die dann auch bekommen, dahin zu kommen, zu sagen, ey, wir kaufen einen Oldtimer bei euch?
Ja, super spannend. Erstmal ist das ja so dieses typische Henne-Ei-Problem, was man irgendwie auf jeder Plattform hat. Was holt man zuerst ab? Was ist wichtiger? Wir haben für uns gemerkt, dass es am Anfang erstmal wichtig ist, Content überhaupt zu haben, denn der Content ist die Grundlage für unseren Erfolg. Wenn wir keinen Content haben, verdienen wir auch kein Geld. Wir können 100.000 potenzielle Käufer haben. Wenn wir kein Auto haben, können wir damit auch keinen Cent verdienen. Das heißt, dahingehend haben wir die Frage relativ schnell beantworten können, dass wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall Content. Das war am Anfang natürlich so schwer, weil stell dir vor, ich rufe dich jetzt irgendwie Cold Calling mäßig an und sage, hey Pascal, ich habe gesehen, du verkaufst dein Auto gerade bei Kleinanzeigen oder bei Mobile. Wir sind eine neue Plattform und du kannst dein Auto bei uns besser verkaufen. Dann würdest du sagen, okay, was habt ihr denn schon so für Referenzen? Was habt ihr schon gemacht? Und dann sage ich ganz am Anfang, du bist der Erste.
Gar nichts.
So, dann sagst du dir natürlich, okay, ciao und leg's auf. So, und das war natürlich am Anfang unfassbar schwierig. Das heißt, eigentlich haben wir am Anfang erstmal Autos gesammelt. Und dann habe ich dich angerufen und du hast einen Porsche und der Nächste hat, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Und beim Nächsten habe ich gesagt, ja, wir haben jetzt gerade auch schon die Zusage für einen Porsche bekommen und dein Auto wird auch ganz gut reinpassen. Und beim Dritten habe ich gesagt, ja, wir haben jetzt die Zusage von dem und dem und dem und dem. Also einfach auch so ein bisschen, probiert Vertrauen aufzubauen, was am Anfang extrem schwer war. Und
klar, du hattest ja niemanden, genau. Ne? Aber irgendwo wirst du definitiv irgendwie überzeugen können. Und dann hast du dich halt so hochgestapelt.
Genau.
Ne?
Und am Anfang war es halt immer super viel Überzeugungsarbeit. Man musste viel mehr über das Unternehmen an sich reden als über die Autos, damit man so ein bisschen die Vision auch vermittelt bekommen hat. Und dann kam irgendwann der Content immer mehr. Aber wir haben halt dann gemerkt, okay, jetzt müssen wir natürlich auch Autos verkaufen. Und das war dann der nächste große Step und auch da, ne, wir sind bei beiden Punkten, sowohl Verkäufer als auch Käufer, noch lange nicht so, dass wir sagen könnten, wir lehnen uns jetzt zurück. Wir müssen immer noch weiter natürlich akquirieren, bis zum geht nicht mehr, dass sich das irgendwann als große Plattform etabliert und selbst läuft. Und bei den Käufern ist es natürlich so, du musst Fahrzeuge anbieten, die so attraktiv sind in der Darstellung und aber letzten Endes auch im Preis, dass die potenziellen Käufer sagen, okay, die Qualität ist so hoch und wahrscheinlich ist auch der Preis, wenn wir kommunizieren immer nach außen, dass wir nur Fahrzeuge anbieten, wo der Preis auch realistisch ist. Weil wenn du jetzt ein Porsche für 250.000 anbietest und der ist realistisch 100.000 wert, macht es ja keinen Sinn, dass du darauf bietest.
Definitiv.
Und deshalb mussten wir halt dahingehend gucken, dass wir die Käufer abholen und sagen, wir sind eine Plattform, wo ihr zu guten Marktpreisen Fahrzeuge kaufen könnt, die transparent und ehrlich dargestellt sind, wo explizit Mängel gezeigt werden und auch beschrieben werden, und wo ihr eine Qualität habt, die ihr sonst nirgendwo bekommt. Und das ist natürlich, also die Hürde, man muss immer gucken, das haben wir uns auch immer gefragt, wie hoch ist die Hürde für jemanden, ein Auto zu verkaufen? Ja, relativ hoch, weil es eigentlich sicher sein muss, es muss einfach sein, und er muss am Ende halt irgendwie keinen Stress damit haben. Wie hoch ist die Hürde, sich zu registrieren? Relativ gering. So, du gibst eine E-Mail-Adresse an, du gibst ein Passwort an. Und wenn du ein Bieterkonto haben möchtest, musst du halt noch so ein paar Sicherheitsaspekte angeben, die aber auch ja überschaubar sind. Das heißt, du hast erstmal auch keinen Aufwand. Aber du brauchst natürlich, wenn du jetzt einen Porsche anbietest, reichen natürlich nicht 10 registrierte Bieter. Weil diese 10 registrierten Bieter müssten dann ja auch alle auf das Auto abfahren und auch ein Gebot abgeben. Das heißt, du brauchst pro Auto natürlich immer eine viel, viel höhere kritische Masse, die dann potenziell auch auf das
Bis das
Auto,
Gebot kommt.
genau, bis das Gebot kommt. Und das ist ganz, ganz schwierig gewesen am Anfang. Wir haben am Anfang eben auch Auktionen einfach länger laufen lassen als zum Beispiel 7 oder 10 Tage, um einfach eine längere Zeit Marketing machen zu können. Und das machen wir auch jetzt teilweise noch mit Highlight-Auktionen, die einfach zum Beispiel sehr teuer sind oder ein ganz besonderes Auto darstellen, wo der Markt klein ist, die aber viel Awareness auf sich ziehen können. Aber da ist eben dann auch wieder die Sache, wenn da 10.000 Leute auf das Auto abfahren, dann sind vielleicht, wenn du Pech hast, nur 3 dabei, die das Auto auch tatsächlich gut finden und drauf bieten würden. Aber vielleicht ist auch keiner dabei. Und da haben wir tatsächlich auch Facebook als guten Kanal gefunden, um die Autos einfach zu promoten. Das heißt, da haben wir ganz explizit die Käuferschicht auch angesprochen mit angepasstem Wording, mit dem Produkt an sich. Nicht verkaufe dein Auto über uns, sondern das sind die Auktionen, dann und dann laufen sie aus. Das sind die Eckdaten des Fahrzeugs und wenn ihr mehr wissen wollt, kommt vorbei. So, und da sind wir immer noch gerade dabei, die Strategie weiter anzupassen, aber wir merken, dass es gut läuft und dass auch da Facebook wieder ein starker Kanal ist und auch mit Paid Advertising. Weil das Targeting, auch das ist vielleicht eine Sache, die interessant ist für die Zuhörer. Targeting ist halt A und O. Du kannst deine Zielgruppe gut definieren oder sehr gut. Und wenn du sie sehr gut definierst, wirst du das sofort merken. Und setz dich ruhig 2, 3, 4 Tage hin und mach nichts anderes, außer Erfahrungsberichte lesen, wie targete ich richtig bei Facebook. Weil dieser Facebook Ads Manager, so jeder, der den benutzt, weiß, was das für ein Krampf ist. Er ist fast nicht selbsterklärend und es gibt so viele Parameter, die man einstellen kann, von denen man gar nichts weiß. Und einfach
Jetzt
einlesen.
übrigens noch mehr durch iOS 14. Fünf. Noch mehr.
Es gibt jetzt noch mehr Parameter.
Nee, man ist ja noch mehr eingeschränkt auch
So, ja,
teilweise halt.
voll.
Es ist einfach noch komplizierter geworden. Es war vorher schon ein Krampf und jetzt ist es, also vorher war es ein Krampf vielleicht in der Wade und jetzt ist es im ganzen Bein quasi.
Ja, voll.
Weil es einfach noch schlimmer geworden ist. Aber Fakt ist halt, dass es zu guten Ergebnissen führen kann.
Voll, genau. Ich glaube, die Betonung ist echt, kann zu guten Ergebnissen führen. Und da einfach wieder sich einlesen, wir sagen immer Ownership haben. Wir können jetzt irgendeiner Marketingagentur das abgeben und die machen das und am Ende performt es nicht und wir sagen, jo, wir haben keinen Bock mehr auf euch, weil es irgendwie nicht performt hat. Dann wissen wir am Ende aber genauso wenig wie vorher, weil die nicht sagen, was sie ja falsch gemacht haben oder vielleicht auch nicht ihre Daten rausgeben. Und eine Riesensache, und das ist vielleicht ein guter Tipp, würde ich schätzen, ist, hab deinen eigenen Facebook-Pixel. Wenn du mit Agenturen arbeitest, dann haben die ihren Pixel. Und Dieser Pixel wird permanent gefüttert und der ist irgendwie, weil da 1000 verschiedene Unternehmen drin sind. Wenn du deinen eigenen Pixel fütterst, dann kommen da immer mehr Daten rein, immer mehr Daten. Und am Ende checkt dein Pixel genau, was deine Zielgruppe ist oder wer deine Zielgruppe ist. Und dann kannst du irgendwann sagen, bitte nur noch meine Zielgruppe, die anhand des Pixels definiert und ausgelesen wurde, targeten. Und wenn du selber einen Fehler machst, dann kannst du dem Fehler auf den Grund gehen und das analysieren und am nächsten Tag besser machen. Wenn die Agentur einen Fehler macht und du zahlst tausende Euros dafür, weißt du nicht, was sie für einen Fehler gemacht haben, hast am Ende Geld bezahlt und es bringt gar nichts. Ich will nicht sagen, dass die Agenturen nicht gut sind, auf gar keinen Fall. Also es gibt Facebook-Marketing-Agenturen, die sind unfassbar gut und mit denen würde ich auch auf jeden Fall zusammenarbeiten. Was ich nur sagen will, ist, dass man immer selber auch wissen sollte, wie bestimmte Bereiche funktionieren, die für ein Unternehmen am Ende relevant sein können. Ich muss jetzt nicht wissen, wie InDesign funktioniert, wenn ich mal irgendwie eine Werbung machen möchte. Das kann ich immer abgeben. Aber ich sollte, weil es vielleicht am Ende nicht umsatzrelevant ist. Wenn aber Facebook-Marketing für mich umsatzrelevant ist, dann sollte ich mich nicht von einer dritten Partei abhängig machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du kannst dich von einer dritten Partei abhängig machen, aber man sollte vielleicht, und das ist meine Meinung, vorher so ein Grundwissen haben, wie die ganze Materie funktioniert, was diese Agentur vielleicht auch macht, damit man dann auch in einem direkten Austausch der Agentur sagen kann, hey Leute, ich habe mir das jetzt mal angeguckt, was ihr da gemacht habt, scheint ja ganz gut zu sein, aber im letzten Monat haben wir das damit gemacht, hatten weniger Kosten und eine höhere Performance, warum gehen wir nicht zurück dahin? Wenn du aber nie weißt, was die Parameter bedeuten, wirst du auch so ein Sachverhalt nie erkennen können.
Und ja. Ja. Nee, definitiv, ein sehr guter Punkt. Wir sagen meistens immer, selbst in Bezug auf Growth Hacking, solltest du eigentlich jemanden haben, intern, der sich irgendwie damit beschäftigt, weil eine Zusammenarbeit zum Beispiel aus unserer Erfahrung nach viel besser mit so jemandem ist, der jemanden hat, weil du letzten Endes einfach, der sieht das einfach aus einer ganz anderen Sichtweise, wie du das tust am Ende des Tages. Und erstens ist er viel zu abhängig von der Agentur, weil auch die Agentur kann hinsagen und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Und wenn das passiert, dann wirst du nicht weiter wachsen können, weil du gar nicht den Prozess dahinter verstehst. Das wäre auch ziemlich schlecht. Und zweitens brauchst du es für dein Product Development, weil du baust dein Produkt, weil das den Mehrwert liefert und ein Problem des Kunden löst. Und das kommunizierst du ja über deine Nutzen nach außen. Und wenn du in deinem Prozess, wie du einen User erstmal zu dir bekommst, damit er überhaupt erstmal irgendwie Zeit bei dir verbringt, das nicht verstehst, wie willst du dein Produkt bauen oder weiterentwickeln in Form von, in eurem Fall, Live-Auktion oder whatever, wenn du gar nicht weißt, ob die Bock drauf haben und gar nicht verstehst, wie sie überhaupt Zeit bei dir verbringen. Das heißt, du kannst sie langfristig gar nicht an dich binden, was total schlecht ist. Deswegen sagen wir immer, es ist das Beste, der beste Mix ist, du hast jemanden, der sich damit beschäftigt und dann kannst du mit Leuten zusammenarbeiten. Ja. Weil das ist eigentlich der perfekte Mix dahinter. Dass aber eine Agentur ihren eigenen Pixel verwendet, habe ich noch nie gehört. Boah, das würde mich echt krass wundern. Also zur Info, wir machen das nicht. Das und wir arbeiten auf einer Ebene mit Kunden zusammen, dass wir nämlich genau das nicht machen, nämlich irgendwie unseren eigenen Pixel benutzen oder KPIs nicht rausgeben, sondern wir wollen ja, dass der Kunde quasi mit uns gemeinsam den Weg geht und sagt, boah, das ist aber gut gelaufen und das ist nicht so gut gelaufen und das könnte man gegebenenfalls verbessern, weil also seinen eigenen Pixel zu benutzen, boah, das finde ich schon hardcore.
Also ich habe tatsächlich mit zwei Agenturen gesprochen und habe die dann auch einfach direkt gefragt, wie macht ihr das mit den ganzen Daten, wie verarbeitet ihr die, was habt ihr für ein Themenfeld? Wenn jetzt jemand gesagt hätte, wir sind eine Performance-Marketing-Agentur nur für den Automotive-Bereich, dann wäre es vielleicht sogar ganz schlau, wenn die einen Pixel haben, der schon mega viele Daten umfasst, der genau auf diese Zielgruppe passt. Dann meinten die, ja, wir haben halt einen Pixel und den benutzen wir. Und dann war ich so, hä, okay. Dann hatte ich noch ein Gespräch und da war das auch so. Und dann habe ich mich halt auch, ich bin jetzt selber kein Performance-Marketing-Experte, da habe ich mich halt gefragt, So, mir wurde immer gesagt, das Wichtigste ist, wenn du Facebook-Marketing machst, so deinen eigenen Pixel zu haben, damit der halt deine Daten am Ende hat und dass du mit diesen Daten irgendwie weiterarbeiten kannst. Und da war ich dann halt so krass verdutzt. Und ich glaube, das ist halt manchmal auch ein bisschen schwierig. Es gibt viele Performance-Marketing-Agenturen, die gerade so aus dem Boden gestampft werden, die vor allem mit attraktiven Preisen locken, weil sie halt noch klein sind. Und da muss man dann vielleicht einfach aufpassen und sich einfach mal vorher irgendwie eine Demo geben lassen und sagen und fragen, hey, wie arbeitet ihr? Haben wir unseren Pixel oder habt ihr euren Pixel? Denn wenn du keine Ahnung davon hast, dann weißt du vielleicht nicht mal, was ein Pixel ist, lässt die am Ende machen und verlierst Geld. Und aber ja, ich...
Ja, auf jeden Fall sehr überraschend, habe ich so noch nie gehört.
Aber ich finde deinen Punkt super, den du genannt hast, dass man sagt, du hast irgendwie ein Owner für einen bestimmten Bereich, und das ist jetzt ja nicht nur bei Marketing so, sondern das sollte bei allem irgendwie so sein. Ja. Und wenn du am Ende irgendwann sagst, du hast genug Wissen und kannst das irgendwie alles ganz gut koordinieren, steuern und überblicken, dass du dann sagst, jetzt hole ich mir jemanden, der ein richtiger Experte oder eine Expertin ist, und dann haben wir damit ein Leverage. Aber ich glaube, das sollte man halt...
Definitiv. Ja. Musst du sowieso haben, also klar, aus jedem Bereich. Ich habe nichts gegen Performance-Marketing-Agenturen, weil wir sind selber erstmal keine, auch wenn wir Facebook-Ads schalten für Kunden, sind wir keine Performance-Marketing-Agentur, weil ich glaube, dass Performance-Marketing-Agenturen eigentlich nicht den richtigen Job machen können im Plattform-Software-App-Bereich. Das habe ich auch schon mehrmals erklärt, nämlich weil die sind fertig, wenn du eine Registrierung hast. Weil mehr können die großartig nicht beeinflussen. Nur für dich als Kickdown-Gründer interessiert nicht, ob sich jemand eine Auktion jetzt da hochlädt, sondern das Ding muss verkauft werden.
Ja.
Und da kann eine Performance-Marketing-Agentur so geil Anzeigen schalten, wie sie will, wenn das Ding nicht verkauft wird, was sie nicht beeinflussen kann, weil bis zur Registrierung macht sie ihren Job. Danach ist Kickdown dran, zu überzeugen.
Ja,
und deshalb also es ist in meinen Augen so, und korrigiere mich gerne, wenn das anders ist, ich sage, in den krassen Bereichen, wo wir unterwegs sind, wo alles digital läuft, glaube ich nicht, dass Performance-Marketing-Agenturen eine gute Sache sind, in den meisten Fällen, weil auch bei Apps hört ihr Job ja auf beim Download, aber den Download interessiert ja niemanden. Also das hat ja keinen Einfluss darauf. Eigentlich muss die Agentur mit dem Product Owner sprechen.
Ja.
Was passiert im Produkt, nachdem ich als Agentur dafür gesorgt habe, dass er ins Produkt reinkommt? Was machst du als Product Owner, was dazu führt, dass er aktiv ist? Aber das machen die ja alle nicht. Und deshalb sage ich immer, sehe ich ein bisschen kritisch, gerne belehrt mich da auch eines Besseren. Und da kann man auch sagen, ja, Pascal, du sagst das ja nur, weil ihr das beides vereinbart. Ja, sage ich auch so, weil ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist. Und ich habe es ja schon zweimal selber durchgemacht bei Plattformen. Und wir machen es ja selber bei unserer eigenen Plattform auch so. Und ich bin bis jetzt auch immer nur auf ganz gutes, positives Feedback darauf gestoßen, weil viele ja auch darüber nachdenken müssen, die KPIs, daran werden die ja gemessen am Ende des Tages. Nur ich finde, die Leute achten auf falsche KPIs. Ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst gleich gerne mal deine Meinung schildern, aber ich glaube nicht, dass für dich als Plattformgründer es dich interessiert, dass jemand einen Account bei dir hat. Also klar, das ist eine Metric, auf die du achtest, aber die entscheidende Metric am Ende ist immer, kauft derjenige was oder verkauft er den Oldtimer? Und zwar von vorne bis hinten.
Voll.
Wie siehst du das?
Ich sehe das tatsächlich sehr, sehr ähnlich, wie du es auch siehst. Für uns ist am Ende, na, das hatte ich auch gerade schon gesagt, wenn wir 100.000 User haben oder registrierte User, wenn die nichts kaufen, dann bringt uns diese 100.000 User gar nichts. Man könnte vielleicht damit dann wieder weiteres Marketing machen und irgendwie da den Marketing-Funnel erweitern und sagen, wir haben 100.000 aktive User. Aber eigentlich ist es ja am Ende wichtig, dass du zum Beispiel sagst, um Geld zu verdienen, müssen wir verkaufen. Und da wäre die Metrik, die wir nach außen kommunizieren, eine viel bessere, wenn man sagt, 9 von 10 Autos werden verkauft. Das wäre ja was, wo viel man dann besser am Ende sagt, okay, wenn 9 von 10 Autos verkauft werden, ist ja eigentlich völlig egal, ob da 100 User im Hintergrund sind oder 100.000. Wenn 9 von 10 verkauft werden, werden 9 von 10 verkauft. Und das ist für den Verkäufer wichtig.
Und ja, definitiv.
Ich glaube, wie man sowas halt auch hinbekommt, und das hatten wir ja auch schon mal vor unserem Podcast jetzt besprochen, ist, dass man teilweise auch Wege geht, zum Beispiel mit Agenturen, wie ihr es auch seid, oder wie ihr sie auch seid, die einem viel mehr, ja, wie soll ich denn das verpacken oder erklären, die einen viel mehr kritische Fragen stellen. Also so, du hast mich ja neulich auch gefragt, wie macht ihr denn dies und das? Und ja, ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, und macht ihr nicht auch das und das? Und habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann hast du gesagt, ja, warum? So, und eher dieses aktive Zuhören, dass man fragt, was macht ihr gerade? Was macht ihr nicht? Okay, warum macht ihr das nicht? Und wäre es nicht eigentlich sinnvoll? Und dass man dann eher als Agentur oder jemanden sich ranholt als Agentur, als Berater, als Dienstleister, der oder die einem zeigt, was man vielleicht gut macht und was man vielleicht aber auch noch gar nicht macht. Und da ist jetzt nicht, ja, wir machen euch die besten Anzeigen, sondern vielleicht ist es halt auch, hey, denk doch mal ein bisschen mehr in dem Bereich nach über Partnerschaften oder über andere Kooperationen. Oder vielleicht habt ihr das Produkt, wo Gewinnspiele total toll sind. Oder vielleicht habt ihr das Produkt, wo Gewinnspiele total blöd sind, aber ihr schaltet jede Woche ein neues Gewinnspiel und verbrennt euer Geld. Also, dass man auch einfach kritisch ist. Und Marketingagenturen machen das meistens nicht. Warum sollen die kritisch hinterfragen? Ich gehe zu der Agentur und sage, ich hätte gern jemanden, der für uns Facebook-Ads macht. Und dann sagen die, perfekt, wir sind euer Partner, machen wir für euch. Und dann machen die das auch. Und die machen das wahrscheinlich auch gut. Aber vielleicht brauchen viele Unternehmen manchmal so einen kleinen Kick und auch so ein kritisches Feedback von jemandem, der nicht die rosarote Brille aufhat, sondern ganz, ganz außenstehend ist und einem einfach mal sagt, das, was ihr macht, mag vielleicht in der Hypothese gut klingen, aber ihr habt doch jetzt schon 5-mal gesehen, dass es eigentlich nicht klappt. Warum macht ihr es immer noch? So, und solche Leute braucht man, glaube ich, eher. Und das hat mir auch beim letzten Mal, als wir telefoniert haben, schon total viel geholfen, dass du eben nicht Schiss hattest, weil das ist ja auch immer so eine Sache. Manche Leute haben dann Schiss, kritisch zu sein. Völlig egal. So, sei so kritisch, wie du willst, solange das konstruktiv ist. Und irgendwie ein Feedback gibt, was man einbauen kann, ist das kritische Feedback das viel bessere, als wenn man immer sagt, oh ja, und ihr habt ja schon tolle Nutzerzahlen und ja, und wir geben euch noch mehr Leads in Form von Registrierungen. Ja, auch schön, und dann fühlt man sich geehrt, aber eigentlich ist jemand, der einem zeigt, das macht ihr gut und das macht ihr falsch in meinen Augen, und probiert's doch mal mit der Stellschraube und der Stellschraube zu verändern. Das ist für mich eine Beratung, für die ich auch gerne bereit bin, Geld zu bezahlen. Und ich glaube, da macht ihr auch einen guten Job, das habe ich direkt gemerkt. Und ja.
Man muss an der Stelle auch sagen, Moritz ist nicht Kunde bei uns.
Ach so, ja.
Das war auch nicht abgesprochen, dass wir das sagen. Deswegen erstmal vielen lieben Dank. Aber es ist wirklich auch so mein Eindruck über die letzten Jahre so entstanden. Da zählen nicht nur Performance-Agenturen dazu, da zählen auch ganz deutlich Entwickleragenturen zu. Die machen genau dasselbe, nur mit einem anderen Fokus. Nämlich, dass sie nur darauf gehen, ja, du brauchst einen Entwickler, ja, machen wir so. Die hinterfragen ja gar nicht richtig irgendwas.
Aber um das, und das auch ganz kurz zu sagen, ich finde das auch gar nicht kritisch. Ne? Also die sollen das auch gar nicht hinterfragen oder müssen sie in meinen Augen auch gar nicht. Denn wenn ich jetzt sage, jo Pascal, du hast eine Development-Agentur, ich brauche das und das und das, dann denkst du dir ja nicht, ja, soll ich da jetzt noch 10-mal hinterfragen, ob der das wirklich braucht und ob der das wirklich will und so weiter und so fort. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, eigentlich wäre es doch auch nice, wenn man das machen würde. Ja, wäre dann aber ein zusätzlicher Service, dass man sagt, man geht auch ins Konzeptionelle rein. Wenn mir aber jemand sagt, ich brauche neues Website-Design, mach das einfach und ich brauche diese 15 Funktionen, dann ist die gute Agentur eigentlich die, die das so nach den Wünschen des Kunden umsetzt, zu einem guten Preis und in einer guten Zeit. So, das würde ich sagen, ist richtig. Von daher, klar. Also nur um das irgendwie, dass da irgendwie die Zuhörer nicht denken, wir bashen gerade irgendwelche Agenturen oder so.
Nein, das soll es auch gar nicht bedeuten. Aber das, was ich auch einfach nur meinte, ist, selbst im Entwicklungsbereich gibt es auch Sachen, die man hinterfragen sollte, nämlich wird da zu viel entwickelt? Sind da Funktionen drin, die vielleicht gar nicht richtig nötig sind, die sich irgendwie überspitzen und überspielen mit der Funktion, die du vielleicht bei Funktion 15 haben willst, die aber irgendwie so halb in Funktion 7 drin ist? Mhm. Und das meinte ich am Ende des Tages. Ne? Und der Game Changer für mich damals war, zu sagen, du musst immer auf KPIs schauen. Und das Wichtigste ist doch, dir muss doch bewusst sein, dass das Allerwichtigste dein User ist, der dein Produkt benutzt. Und am Ende wird dir das alles nichts bringen, wenn das nicht dein Produkt nicht benutzt. Weil du hast dieses Produkt gebaut, um ein Problem zu lösen. Und nur durch das Nutzen deines Produktes löst der Kunde sein Problem. Und wenn er dein Produkt nicht benutzt, hat er immer noch ein bestehendes Problem. Das heißt also, wenn du nicht darauf gehst zu gucken, dass du jemanden haben willst, der dein Produkt benutzt, in eurem Fall sein Auto verkauft, dann macht das alles überhaupt gar keinen Sinn, warum ihr Kickdown gegründet habt. Ja. Das ist der Game Changer, zumindest für mich gewesen, warum es danach gehen sollte, dass du immer darauf gucken musst, es zählt nur der aktive User, weil sonst, du würdest doch das Produkt gar nicht bauen, was diesen Mehrwert liefert. Und wenn der Nutzer das nicht benutzt, dann hast du im groben Sinne verkackt. Ja. Weil du, also dein Produkt bringt ja gar nichts. Ja. Warum machst du den Scheiß dann überhaupt? Voll. Dann kannst du es auch lassen. Das heißt, es bringt ja nur was, wenn er es benutzt. Und ich glaube, das vergessen ganz viele da draußen, weil es geht nicht immer nur am Ende darum, wir können uns nur darüber monetarisieren, dass jemand das Auto verkauft. Fuck, es geht darum, ihr könntet, euer Produkt würde keinen Sinn ergeben, wenn das Auto nicht verkauft wird.
Ja, ja voll.
Das heißt, also eure Firma hätte keinen Sinn.
Wir könnten eine mega geile Plattform haben, wo wir jede Woche 100 Autos zeigen, wäre alles schön und gut. Wenn wir am Ende nichts verkauft bekommen, dann ergibt die Plattform keinen Sinn. Dann können wir zwar sagen, das Problem von der einen Seite, dass irgendwie die Einstellung schwierig ist oder dass man keine guten Fotos machen kann, das wird vielleicht gelöst. Aber am Ende das eigentliche Problem, das der Verkäufer hat, nämlich, dass er sein Auto einfach und ohne Sorgen verkaufen möchte, wenn das nicht gelöst wird. Und auf der anderen Seite, wenn man nicht einfach ein Auto kaufen kann und das Problem nicht gelöst wird, dann hat keine Plattform irgendwie einen Grund zu bestehen, es sei denn, man ist einfach mega passioniert und will unbedingt, dass die Plattform bestehen bleibt. Aber, und das ist vielleicht auch so in Richtung Ende gehen, vielleicht eine ganz gute Einleitung. Man darf sich nicht zu verbissen auf sein Produkt konzentrieren, wenn es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade klar geworden ist, was ich meine. Also,
doch, das ist ein super Punkt.
Wenn es irgendwie,
das ist wirklich ein sehr guter Punkt.
So, natürlich, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wie sehr stehst du hinter deinem Unternehmen? Voll, zu 120%, ist ja klar, weil ich glaube an das Unternehmen, ich glaube an das ganze Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt irgendwann sehen sollte, ich mache das Ding 2,5, 3, 4, 5 Jahre und die Performance ist so, dass man davon vielleicht ja irgendwie leben kann, aber eigentlich musst du von Monat zu Monat gucken, wie du deine Mitarbeiter bezahlst, wie du deine Tools bezahlst und wie du am Ende auch dich selber bezahlst. Und da muss man vielleicht auch ganz ehrlich sein mit sich selbst, und das ist extrem hart, kann ich mir zumindest vorstellen oder habe ich jetzt auch schon von vielen gehört, wenn Leute den Mut haben, am Ende zu sagen, mein Geschäft funktioniert, aber es reicht nicht, um langfristig so profitabel zu sein, dass das wächst, dass es mich irgendwie auch richtig absichert und einfach eine sichere Grundlage in allen Hinsichten bietet. Und wenn man dann sagt, ich lasse das, ich höre auf, weil ich jetzt alles gegeben habe, ich habe alles ausprobiert, aber scheinbar funktioniert es nicht, dann ist das, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, den man teilweise dann einsehen muss und auch gehen muss, zu sagen, okay, wir hören auf, wir machen das nicht mehr. Es war eine mega Reise, wir hatten alle mega viel Spaß, aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo man aufhört. Und ich glaube, das ist hart. Ich kann es mir natürlich auch nur vorstellen, aber nicht irgendwie, ja, ich habe es noch nicht selber erlebt.
Du weißt es natürlich nicht.
Genau, ja. Und ich hoffe es natürlich auch nicht. Aber
das hoffe ich auch nicht.
So, aber das sind halt auch genauso Sachen. Wer gründet, muss auch damit leben oder damit zurechtkommen, dass es vielleicht nicht funktioniert. Und das heißt nicht, dass es nicht erfolgreich ist. Das ist nämlich auch was, was ich immer lange Zeit gedacht habe, dass ich gedacht habe, wenn ich irgendwas gründen sollte, und ich war nie darauf aus, so wirklich zu gründen, wenn ich irgendwas gründen sollte und ich verkacke, auf gut Deutsch gesagt, dann habe ich verloren, dann habe ich nicht gewonnen. Das ist aber Bullshit. Wenn ich was gegründet habe und man hat Umsatz gemacht, egal wie viel, völlig egal. Und du konntest zeigen, dass du Kunden hattest, die bereit sind, für dein Produkt zu bezahlen. Dann ist das schon Erfolg. Und
Ja.
dann hast du natürlich auch Erfolg gehabt in der ganzen Hinsicht, dass du ja, Erfahrung gesammelt hast, vielleicht Mitarbeiter eingestellt hast und ganz viele Prozesse mitbekommen hast, die du vielleicht sonst nicht mitbekommen würdest. Und deshalb ist es, würde ich dann nie von jemandem sagen, der sagt, ja, ich habe was gegründet, aber das war am Ende nicht erfolgreich. Dann würde ich eher sagen, hey, du hast was gegründet, warum hast du denn am Ende aufgehört? Ja, weil es am Ende nicht profitabel genug war. Und dann würde ich sagen, gut, aber dann warst du vielleicht trotzdem erfolgreich, aber am Ende warst du nicht profitabel. Aber nicht profitabel zu sein, heißt nicht erfolgreich zu sein.
Definitiv, und man muss sich ganz viele anschauen, die sind überhaupt nicht profitabel. Also,
Ja.
ich sage jetzt nur noch mal das Stichwort Gorillas. Also, bis die profitabel sind, können auf jeden Fall noch sehr viele Jahre vergehen.
Glaube ich auch.
Und da sitzt auch nur großes Geld hinter. Und das Ziel des Ganzen ist immer nur der Exit am Ende, weil damit die große Kohle gemacht wird. Und es geht wenig darum, dass das profitabel ist. Also, das weiß auch jeder, dass eine Lieferung in 10 Minuten mit weiß was ich wie viel tausenden Warehouses nicht profitabel sein kann, wenn du einen normalen Einkaufspreis für eine Banane bezahlst.
Ja,
Also,
und am besten
keine
noch eine
Ahnung.
Banane nur kaufst und das war's.
Genau, also das kann einfach nicht funktionieren. Und deswegen finde ich das auch, war ein richtig guter Abschluss in Richtung Ende. Ich weiß, eine Frage muss ich dir noch stellen und es
Hau
war ein bisschen
raus.
schlechtes Timing, aber wir haben uns so ein bisschen ja, in
Verrannt.
so ein Thema verloren, was auch ziemlich gut ist. Ich wollte zum Abschluss noch mal wissen, einfach nur bei wie vielen Auktionen ihr so jetzt steht im Monat und wie viele Leute denn auch tatsächlich Autos kaufen bei euch. Weil ich glaube, das ist eine wichtige Kennzahl für die Leute hier, auch wenn sie es jetzt erst am Ende hören, damit sie auch für sich validieren können, dass das hier wirklich Sinn gemacht hat, dass wir darüber sprechen und dass hier zwei Leute sitzen mit Moritz und mir, die berechtigt darüber reden können, was man vielleicht machen sollte und was nicht.
Ja, voll. Also wir haben einfach so, vielleicht als so als Vergleich im ganzen letzten Jahr, also in den 4 Monaten oder 5 Monaten, die wir da online waren, hatten wir, glaube ich, 9 Sales, also relativ wenig. Aber wir hatten uns da als Ziel gesetzt, ein Sale zu machen, damit wir in dem ersten Geschäftsjahr das Geschäftsmodell in der kleinsten Art und Weise validieren können. Haben wir gesagt, wir müssen mindestens ein Sale bis Ende des Jahres machen, sonst machen wir nicht weiter. Haben wir 9 Sales gemacht, was natürlich super war, mit ganz, ganz wenig Marketing-Spend, eigentlich null Marketing-Spend. Mittlerweile sind wir, glaube ich, so bei 45 Sales. Also wir sind dann doch
Stark.
nochmal groß, groß gewachsen. Und was sich vor allem auch geändert hat, bei uns ist ja ein Sale sehr unterschiedlich. Wenn ein Auto teurer ist, verdienen wir natürlich viel mehr Geld als mit einem günstigen Auto. Und unsere Sales sind auch dahingehend qualitativer geworden, dass wir mehr Umsatz machen, weil die Autos hochpreisiger sind.
Ja.
Und also da stehen wir gerade ungefähr so als Zahl. Ich kann mal kurz in meine Metrik hier reingucken, ungefähr pro Woche so zwischen 8 und 12 Auktionen, die
Stark.
dazukommen, wobei man aber sagen muss, dass wir im Moment gucken, dass wir eigentlich immer nur an einem Tag eine Auktion machen, um das nicht zu überladen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 12 neue Auktionen reinbekommen, heißt das nicht, dass in der nächsten Woche 12 neue Auktionen laufen, einfach aus dem ganz einfachen Grund. Wir müssen gucken, haben wir die richtige Beschreibung, haben wir die richtigen Fotos. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann das manchmal auch 2 Wochen dauern, bis das Wetter mitspielt und wir einen Fotografen schicken können oder, weiß ich nicht, Wolfgang 75 es schafft, irgendwie gescheite Fotos zu machen. So, also da hängt halt einfach noch viel von den Verkäufern dann ab.
Ja.
Und ansonsten, wir haben so eine Reichweite im Monat von Blickpunkten, die wir so generieren, über unsere Website, über Facebook, über Instagram, also über alle Kanäle, die wir so bespielen, so von ungefähr 300 bis 350.000. Also auch Unique-Blickpunkte, jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, einer, der 10-mal unsere Seite anguckt. Das sind
Ja.
natürlich nicht alles registrierte Bieter, ganz klar.
Ja, klar.
Aber das macht auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Awareness, sodass über uns gesprochen wird. Und bei Bietern sind wir jetzt auch nicht mehr im 100er-Bereich, sondern gehen schon in die guten Tausender-Bereiche rein. Ähm,
Ja, das
also
ist gut.
ähm, da, da sind wir auch stark am Wachsen. Und man muss natürlich auch immer sagen, einfach nur so vor dem Hintergrund, unsere Plattform ist ja nichts dadurch, dass wir so High Value sind, ne? Also du kaufst halt kein Produkt für 20 oder 50 Euro, sondern im Zweifel ein Produkt für 100.000. Da ist natürlich die Userzahl immer geringer, weil die
Definitiv,
Leute,
ja,
die
klar.
100.000 Euro ausgeben wollen, sind einfach in der Masse weniger, als die irgendwie was für 10 Euro kaufen. Von
Ja.
daher, das soll keine Rechtfertigung sein, aber einfach nur so, dass man da halt differenzieren kann, dass auch deine Hörer wissen, wenn sie jetzt irgendwie was haben, was auch in einem High-Value-Bereich ist, dann ist es normal, dass wenn dein Kumpel oder deine Freundin um die Ecke kommt und sagt, ja, wir haben auch eine Plattform und wir haben jetzt gerade 30.000 User, aber die haben auch irgendwie eine App, die man kostenlos runterladen kann, dann ist natürlich die Hürde viel, viel geringer, als für Käufer, die irgendwie was für 50.000 Euro kaufen wollen.
Ja, definitiv. Ist auch, sage ich auch immer. Also es kommt auch immer zur Relation zur Zielgruppe an. Ist was völlig, völlig anderes. Aber um das einmal nur ganz kurz klarzustellen, du vierstellig heißt auch, das sind Leute, die einen Account auch haben, ne? Weil du musst dich ja anmelden, um zu bieten,
Ja,
ne?
also wir haben vierstellige Bieterzahlen. Es gibt bei,
Bieterzahlen
genau, es
sogar,
gibt,
okay.
es gibt bei uns zwei verschiedene User quasi. Es gibt den User, der nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort eingibt. Und dann
Ja.
kannst du die Webseite ganz normal benutzen, um alle Fotos und so weiter zu sehen. Da ist einfach quasi so eine kleine, wie nennt man das? Ja, so eine Hürde, du musst dich halt registrieren, um alle Sachen einsehen zu können. Und dann,
Klar.
um ein Gebot abzugeben, musst du halt noch so ein paar Sicherheitsfragen beantworten. Und dafür brauchen wir ein paar mehr Informationen von den Nutzern. Und da haben wir mittlerweile schon weit, weit mehr als 1.000 Bieter, die da auf der Plattform unterwegs sind. Und das steigt auch von
Ist die
Woche zu
Lücke
Woche.
groß? Ist die Lücke groß zwischen jemandem, der einfach nur sagt, boah, ich gucke mir das jetzt einfach nur mal an und zu bieten? Oder sind das dann wirklich eigentlich schon die, dass man so sagen kann, ja, so gut 80%, die sich einen Account machen, bieten eigentlich auch? Weil ich meine,
Ja,
warum soll die sonst einen Account haben, ne?
also das ist tatsächlich bei uns der Fall. Eigentlich sind, ich kann jetzt keine ganz genaue Zahl nennen, aber um es vielleicht
Brauchst
so
du
zu
nicht.
sagen, es sind eigentlich fast alle sind auch Bieter.
Ja, okay. Ja, verstehe. Dachte ich mir schon.
Genau,
Nee.
weil
Macht
ist
Sinn.
genau aus dem Grund, den du auch gesagt hast. So, wenn du dir schon einen Account erstellst, dann hast du vielleicht schon so ein großes Interesse, dass du auch in Betracht ziehst, ein Gebot abzugeben.
Ja, dasselbe gilt ja quasi auch zu den Auktionen und die dann am Ende des Tages verkauft werden, ne? Das ist ja quasi genauso. Du hast jetzt gesagt, ihr seid in der Woche bei, ich glaube, 12 hast du gesagt, ne?
Was war das nochmal?
Bei den Auktionen, die ihr in der Woche
Ja, genau.
macht.
Also das ist immer so, wie viele Autos wir quasi pro Woche dazu bekommen in unsere Pipe.
Genau.
Das ist irgendwas so zwischen 8 und 12, würde ich sagen, so.
Genau. Und ihr verkauft aber auch wirklich, also die Großteil der Auktionen, die live gehen, werden auch verkauft, ne?
Ja, das ist auch immer so eine Sache. Da sind so viele Parameter, die da mit einfließen. Also wir haben zum Beispiel gerade ein Auto auf der Seite, was irgendwas zwischen 450 und 500.000 Euro als realistischen Preis bringen wird
Das
oder
ist der
sollte.
BMW,
Genau,
ne?
das ist dieser BMW. Und
Boah, das ist schon krass.
so, und da kann man natürlich nicht sagen, dass so ein Auto mit der gleichen Wahrscheinlichkeit verkauft wird, wie irgendwie eine alte E-Klasse, die 12.000 oder vielleicht auch nur 7.000 Euro kostet und wo der Markt halt riesig groß ist. Deshalb ist es im Moment noch so, wenn wir jetzt irgendwie 100 Autos pro Woche neu anbieten würden, hätten wir wahrscheinlich eine repräsentative Zahl, um zu gucken, wir könnten clustern Autos von 0 bis 15.000 und so weiter. Ja. Und dann könntest du irgendwie 3 oder 4 Sektionen machen und dann könntest du daraus wahrscheinlich auch eine gute Statistik machen, um zu gucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten in den einzelnen Kategorien ist. Das heißt aber konkret, wenn wir jetzt mal eine Woche haben, wo wir 5 Autos haben, die alle über 100.000 Euro kosten, kann es sein, dass davon keins verkauft wird, weil einfach die Märkte meistens für diese teuren Autos kleiner sind. Es kann aber auch genau andersrum sein, dass wir 5 Autos haben, die super teuer sind, dann ist der Markt zwar sehr klein, aber die Leute, die das Auto suchen, sind vielleicht ein viel hochqualitativerer Lead, weil die sagen, ich suche genau dieses Auto und wenn ich jetzt 150.000 Euro ausgebe und ich kriege das Auto am Ende und ich muss vielleicht doch noch ein bisschen was machen, was man bei einem Oldtimer eigentlich immer machen muss, und ich muss nochmal 10.000 Euro rein investieren, ist mir das egal, weil ich habe schon so viel Geld ausgegeben, da nehme ich das quasi in Kauf. Das kann halt auch sein. Und deshalb ist es ganz, ganz schwierig, eine repräsentative Statistik für einen Kunden zu geben, der uns ein x-beliebiges Auto gibt und zu sagen, wir verkaufen 70% oder wir verkaufen 20% oder wir verkaufen 95%, weil es kommt halt immer ganz drauf an, was wir für Autos haben. Dann ist natürlich auch die Jahreszeit. Das ist ein super saisonales Produkt eigentlich. Im Frühjahr verkaufen wir mehr als im Winter, so die Hypothese. Dafür gibt es uns auch noch nicht lang genug, dass wir das jetzt ja irgendwie statistisch darlegen können.
Ja, zerpflücken können.
Aber genau, also wir probieren natürlich den Großteil der Autos zu verkaufen, aber da jetzt eine ganz konkrete Zahl zu geben, geht leider noch nicht.
Ja, nee, okay, nee, dachte ich mir schon. Aber ist ja auch nicht so, als könntest du nochmal wiederkommen und das soll es auch dann jetzt gewesen sein. Ja. Ich glaube, das war eine ziemlich, ziemlich gute Folge. Wir hatten ziemlich geile Themen.
Voll.
Und das ist dann auch quasi gefallen. Der Abschluss dazu, dass du gerne dann nochmal eingeladen bist, gegen Q4 dann einfach nochmal wiederzukommen und ein bisschen was zu erzählen, was sich bis dahin getan hat.
Safe. Vielleicht Stichwort Finanzierungsrunde, sowas.
Genau, du hättest dann neue Sachen zu berichten.
Ja, voll.
Aber an der Stelle würde ich jetzt erstmal sagen, vielen, vielen Dank, Moritz, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mitzumachen.
Gerne,
ich hoffe, es hat dir gefallen.
Super.
Und die Leute konnten hier was mitnehmen. Das hoffe ich doch. Und ich würde sagen, genau, das war's mit der Folge. Alles zu Kickdown und Moritz findet ihr in den Shownotes. Das heißt also, setzt euch gerne mit Moritz in Verbindung oder
schreibt
guckt
mir
gerne
bei
Kickdown
LinkedIn,
vorbei.
Genau, kickdown.com oder de. Schaut gerne mal vorbei.
Falls ihr einen Oldtimer habt, wendet euch an Kick und Moritz. Und genau, das soll es jetzt von mir selber gewesen sein. Lasst dieser Folge gerne eine Sternebewertung da. Und das letzte Wort gehört dir, Moritz. Ich bin raus. Bis zur nächsten Woche. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Ja, war eine mega coole Folge, hat mega Spaß gemacht. Und ich kann es jedem nur empfehlen, sich mal mit Pascal auszutauschen, egal über welche Themen, aber natürlich gerade über Growth Hacking. Hat mir auf jeden Fall jetzt schon super viel geholfen und auch immer super viel Spaß gemacht, weil es alles unverbindlich und irgendwie locker war. Und genau, ich bedanke mich auch nochmal für die Folge. Pascal, bist ein cooler Typ. Mach das auf jeden Fall weiter so. Ich glaube, das ist ein gutes Format für viele junge, aber auch ältere Gründerinnen und Gründer, um einfach Einblicke zu bekommen. Und genau, damit wäre ich auch raus. Bedanke mich und schaut einfach mal vorbei oder schreibt mir bei LinkedIn, wenn ihr irgendwelche Fragen habt.